Glauben ein ins Wort. Halleluja. Papa, danke, dass du treu bist. Danke, dass du all das bist, was Bärbel schon gebetet hat, dass wir auf dich vertrauen dürfen, dass wir auf dich schauen dürfen, egal wie es aussieht, egal was für ein Sturm um uns herum passiert. Wir wissen, du bist bei uns, du bist treu, du wirst uns nie verlassen noch versäumen. Herr, und in besonderen Zeiten, gerade dann müssen wir auf dich schauen. Gerade dann schauen wir auf dich, da du treu bist, da uns du nicht verlässt noch versäumst, sondern wo du bei uns bist. Vater, und wir beten jetzt auch für die kranken Geschwister in der Gemeinde, dass du bei ihnen bist. Vater, lass sie deine Kraft spüren, deine Gegenwart, deine Liebe. Durchström sie, Herr. Lass sie am Gottesdienst teilhaben im Geist, auch wenn sie heute Morgen nicht da sind. Vater, wir beten für alle, die jetzt krank sind, dass du ihnen Kraft gibst. Und wir haben gehört, Krankheit ist illegal. Vater, das proklamiere ich nach wie vor. Wir schauen auf dich und nicht auf das Sichtbare. Krankheit an unserem Körper ist illegal. Vater, das proklamieren wir über unseren Geschwistern. Wir sprechen Gesundheit hinein, Heilung hinein und Wohlergehen. Danke, dass sie trotz dieses Angriffes gestärkt daraus hervorgehen. Vater, weil du ihren Glauben stärkst, weil du treu bist und weil du nicht anders kannst als treu sein. Halleluja, du bist der ewig treue Gott. Amen. Halleluja. Eigentlich hatte ich vor, das am Ende zu machen, aber ich merke gerade, ich fange hinten an meinem Zettel an. Und ich glaube, das, was ich zum Schluss sagen wollte, ist jetzt am Anfang dran. Gott ist treu, oder? Gott ist einfach so treu. Am Sonntagabend, da hatte ich wieder so eine Begegnung mit dem Herrn. Ganz intensiv, ganz stark. Und es ist so schwer, euch zu erzählen, wenn der Herr ganz nah bei mir ist und mit mir redet. Ich kann das nur in Promille wiedergeben. Nicht mal in Prozent, in Promille, in Tausendsteln. Und das ist vielleicht schon zu schwach oder zu viel, ich weiß nicht. Aber am Sonntagabend war der Herr so nah bei mir und er sagte zu mir so einen Satz, der ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und er sagt, Thomas, du bist mein Eigentum. Und ich dachte so, wow, krass, was für ein Satz, ja. Und wenn der Herr da ist, wenn er mit dir redet, wenn er sich dir offenbart, dann bist du in einem geistlichen Raum, wo alles super klar ist. Alles ist logisch, alles ist, da gibt's keine Fragen mehr, alles ist selbstverständlich. Und da habe ich gemerkt, wow, krass, was bedeutet es, dass ich Gottes Eigentum bin? Müsst ihr euch mal vorstellen, in dem Moment wusste ich, ich brauche mir keine Sorgen machen, ich brauche keine Angst haben, ich werde nicht verloren gehen, ich werde nicht die Sünde tun, wo ich weg bin vom Herrn, ich gehöre ihm. Und dann ist mir auch klar geworden, wow, krass, ich kann ja mein Leben gar nicht mehr so leben, wie ich das will, weil ich bin ja sein Eigentum. Und in seiner Liebe zwingt er mich nicht dazu, sondern er hilft mir und immer drückt das so ein bisschen in die richtige Richtung. Gott sei Dank macht er das, hä? Gott sei Dank lässt uns nicht auf den Abgrund zu und sagt, naja, es hat halt nicht geklappt, weil der Thomas nicht zuhört. Nein, er ist da und er liebt mich. Und ich wusste so, das, was Gott gehört, kann niemand rauben. Habt euch das schon mal bewusst gemacht? Das, was Gott gehört, kann niemand rauben. Und es war nicht lange, ich weiß nicht, wie lange das war, 10 Minuten vielleicht, 5 Minuten, ich habe keine Ahnung. Ist immer so schwierig, wenn man der Ewigkeit ist, da gibt's ja keine Zeit. Ja, wie bringt man das in diese Dimension, die limitiert ist durch die Zeit? Und ich habe so gespürt, wow, welch ein Satz, es hat mir so unheimlich gut getan. Und es war so ein gewaltiger, großer Friede in meinem Herzen. Und da habe ich gedacht, ich weiß, irgendwo steht was mit Eigentum in der Bibel, habe ich gesucht. Ich habe 3 Bibelstellen gefunden in Luther. Und zwar die erste ist in Epheser 1, Vers 14. Da heißt es, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes? Der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Leute, das nimmt den ganzen Druck von uns. Die ganzen Leistungsdruck, die ganze Religion, die versucht uns immer zu pushen und zu zwingen, du musst, du musst, du musst, fällt da raus. Weil es ist sein Wille, dass wir sein Eigentum sind. Stellt euch das mal vor. Boah, das in dieser Welt, wo alles irgendjemand irgendwie gehört, gehöre ich in dieser Welt Gott. Welch ein Geheimnis, hä? Welch eine Tiefe. Titus 2, Vers 14. Der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste. Mann, ein für alle Mal. Von aller Ungerechtigkeit. Lies mal mit, was hier steht. Das sich selbst für uns gegeben hat, nicht nochmal geben wird. Es muss nicht nochmal ein Opfer geben. Es ist schon. damit er uns erlöste. Wann? Am Kreuz, ein für alle Mal. Von aller Ungerechtigkeit, nicht nur von manchen, und reinigt sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Leute, welch ein, was sind das für Sätze? Haben wir das schon mal begriffen als neue Schöpfung? Sind wir da schon mal hineingetaucht, dass du Gott gehörst? Unser Leben dreht sich ständig drum, wo wir was richtig machen, wo wir was falsch machen. Wenn wir was richtig gemacht haben, wollen wir ein Lob von Gott. Wenn wir was falsch gemacht haben, das soll ein Auge zudrücken. Ja, wir drehen uns meistens um unser kleines Leben, unser kleines Universum. Und das ist irgendwo normal in dieser Welt. Aber zu begreifen in der Tiefe, zu sagen, boah, ich gehöre Gott. Das ist der Oberhammer, oder? Wir sind eifrig zu guten Werken. Nicht träge, nicht faul, nicht bemullen, nicht schwierig, nicht geht nichts, sondern wir sind eifrig, das sagt das Wort. Und manchmal ist es vielleicht eine Freundlichkeit zum Nachbarn, wo du denkst, na, ist ja nichts Besonderes. Aber für den Nachbar ist es vielleicht was ganz Besonderes. Wir schauen und rechnen hoch und runter und wiegen auf der Waage, was wir, ne? Aber Gott ist ganz anders. Er sagt, du bist eifrig zu guten Werken, wo du nachgibst, wo du vergibst, wo du loslässt, wo du segnest, wo du Gutes sprichst, wo du im Streit nicht auf dein Recht beharrst und sagst, komm, jetzt ist mal gut, jetzt langt's mal wieder. Ja, all solche Sachen, die sind so wichtig in unserem Leben. Und die letzte Stelle, die ich gefunden habe, ist in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, Leute. Überleg dir mal, was hier steht. Du bist ein auserwähltes Geschlecht. Von wem? Du bist auserwählt, handverlesen vom Vater selbst. Rausgepickt aus Milliarden von Menschen. Weißt du, in der Hölle gibt's keinen Papst mehr. Es gibt keinen Michael Jackson mehr. Es gibt keinen Präsident mehr. Die sind alle No-Names. Keiner kennt den anderen mehr. Die haben nicht mal einen Namen. Wenn die Bibel erzählt von Leuten in der Hölle, die haben ganz seltene Namen. Da heißt es nur der Reiche, der Sünder, der Bauer. Aber da steht nicht Thomas oder irgendwas. Aber im Buch des Lebens steht ein voller Name. Gott kennt dich durch und durch. Wir aber sind ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. Wer weiß noch im alten Bund, die drei, die den Heiligen Geist hatten, wer weiß es noch? Könige, Priester und Propheten. Wisst ihr, dass wir alles drei in Christus sind? Das ist der fünffältige Dienst. Wir sind alles drei. Wir sind ein auserwähltes königliches Geschlecht, eine Priesterschaft, die Gott sich selbst heiligt, um seines Namens willen. Das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Leute, das ist ein Satz, dass du Gott gehörst. Das ist so entspannend. Dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und ich merke so, die letzten Monate, wo Gott uns lehrt, versucht er uns so in das hineinzuführen, wer du bist, was du bist aus seiner Sicht. Nicht aus der Sicht von Thomas, nicht von irgendeiner Gemeinde oder einer Denomination, das interessiert Gott nicht. Das Einzige, was zählt, ist, was in seinem Wort steht, was sein Wort über dich sagt, und es gilt in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen. Mit anderen Worten, alles, was der Teufel im Himmel gemacht hat, wird vergehen. Was er auf der Erde gemacht hat, wird vergehen. Was Menschen hier machen, wird vergehen. Aber seine Worte bleiben in Ewigkeit. Und das hat mich so begeistert, das hat mich so berührt, das hat mich die ganze Woche so getragen, dass der Teufel anfing, mir noch schlimmere Albträume zu geben. Noch eine Stufe schlimmer. Und irgendwie spürt der Teufel, ich muss ihm das wieder rauben. Das muss aus seinem Kopf. Es muss auch sein Bewusstsein. Ich drangsaliere ihn so lange, bis er vergessen hat, dass er Gottes Eigentum ist. Wisst ihr, Jesus lässt sich taufen und da kommt die Stimme vom Vater im Himmel, nachdem der Heilige Geist als Taube sichtbar auf ihn kam und ich sagte, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Richtig? Gleich danach, unmittelbar danach, führte Satan ihn 40 Tage in die Wüste. Wenn du Gottes Sohn bist, fing er an. Wenn. Er stellte die Aussage des Vaters, das Statement des Vaters, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach dies, dann mach das und so weiter. Versteht ihr? Immer wenn Gott dir Offenbarung gibt, wenn er sich dir naht, wenn er zu dir redet, wenn du ihn ganz nah erlebt hast, kommt Satan und versucht alles zu zerstören. Schon mal hier in der Predigt gesessen und du bist raus, total berührt und gleich danach kam ein Streit. Schon mal erlebt? Ist normal, obwohl es abnormal ist. Es ist der Teufel, der sofort kommt. Die Bibel sagt, alsbald das Wort gesät ist, sobald der Same gesät ist, kommen die Vögel des Himmels und picken. Kommt der Satan und will es rauben. Damit es nicht Frucht bringt in deinem Herz und es nicht Frucht bringt in deinem Leben. Damit deine Emotionen angegriffen sind, deine Gedanken verwirrt sind und du denkst, das funktioniert vielleicht beim Thomas, der hat gut reden jeden Sonntag. Aber bei mir funktioniert's nicht. Und der Teufel weiß, wie er uns attackiert, weil er kann dir nichts. Er kann nur eins. Dich dazu bringen, dass du mit seiner Meinung übereinstimmst. Und bekennst, ja, das bringt ja nichts. Bub weg. Funktioniert nicht. Bub weg. Bei allen anderen nicht, bei mir. Bub weg. Und ich habe nachts fast zu Gott geschrien, dass er mir hilft, dass es aufhört. Und ich habe nicht verstanden, was los ist. Dann am Donnerstag waren wir hier und hatten einen der tollsten Donnerstagabende, die ich bisher erlebt habe in den letzten 6-7 Jahren. Gott hat so stark prophetisch geredet. Die erste war die Melli. Melli, kommst du mal vor? Schalte das Mikro ein, gib mal weiter, was du hattest. Einfach für die Gemeinde, für die Aufnahmen, unsere Geschwister, die heute leider nicht da sein können. Gib ganz normal weiter, was du hattest.
Also die Lydia habe ich unter klarem Wasserfall gesehen. Wirklich so reines, klares Wasser wie in der Karibik oder so. Das floss von oben so runter und sie stand dann so da und hat es empfangen. Dann habe ich ein Bild gesehen, wo ein Meer zu sehen war und der Himmel und vorne so ein paar Berge und so weiter. Und umso mehr wir in der Gruppe gebetet haben, umso höher ist der Wasserpegel gestiegen. Und plötzlich floss dieses Wasser aus dem Bild raus hier in die Gemeinde rein, auch ganz klares Wasser. Dann habe ich Thomas gesehen, wie ein Pfeil in sein Herz, also ein Pfeil aus Liebe, purer Liebe, in sein Herz geschossen wurde, tief ins Herz. Und dann habe ich Thomas gesehen in einer Ritterrüstung. Der Kopf war mit der Rüstung, also in Gold, der Rest war in Silber. Und alles, was negativ kam, prallte so an ihm ab. Hinter Thomas standen zwei Engel, ganz groß, mit so einem Stab, der so Gold war. Genau.
Halleluja. Nico? Wow. Versteht ihr, was geht? Gott redet, der Teufel attackiert, Gott redet wieder.
Ich habe gesehen, einen Baum, der hatte feste Wurzeln und das steht für die Wurzeln für uns und der Baum für das Wachstum. Und zuerst wachsen wir tief ins Nicht-Sichtbare, damit dann das Sichtbare hervorkommt. Und dann habe ich gesehen, dass die Gemeinde unter Gottes Schutz steht und dass der Stinker kein Anrecht hat mehr über uns. Und dann habe ich gesehen, dass dem Vater das sehr wichtig ist, das Vaterherz. Ich habe ein Stück weit näher kennengelernt, wie der Vater ist. Und das wollte ich noch gerne weitergeben.
Nee, und Satan hat die Gemeinde attackiert und der Vater hat ihn weggeschickt. Erzähl mir.
Ja, und Satan hat wollte hier die Gemeinde bei uns zerstören und vernichten. Und dann kam Gott und hat gesagt, so, und du gehst jetzt mal weg. Du hast hier gar nichts mehr zu machen und zu melden. Ich stelle mich jetzt hier hin, das ist meine Gemeinde und ich beschütze hier alles. Und Amen. Ich habe das letzte Wort.
Amen. Super, Amen, danke. Lydia?
Ja, ich habe einfach gesehen, so dass Meli geschützt war. Es wurde sehr viel negativ geredet über sie. Und ich habe eigentlich gesehen, erst für Meli, wie so ein Plexiglas aus Schutz, was wir jetzt so in der Corona-Zeit hatten, dieses Plexiglas, aber es war vom Himmel, vom Herrn, wo sie geschützt ist. Und dann habe ich das über jeden Einzelnen hier in der Gemeinde gesehen, dass jeder geschützt ist, einfach. Ja, ich hatte noch so einen Eindruck, dass der Herr wirklich uns hier als Säulen baut. Nico hatte den Eindruck, dass man erstmal denkt über die Gemeinde, da passiert ja nichts, da ist ja nichts, da geht nichts voran. Aber dass die Säulen einfach tief rein müssen, dass die Wurzeln auch nicht sichtbar sind, sondern tief werden. Und mir ist dann eingefallen, Ich habe mal kurz eine Predigt gesehen, wo ein Pastor in einer riesen Gemeinde war und er hat über das Fundament bauen geredet. Und dann hat er mir erzählt, was unter diesem riesen Gebäude ist. Ich bin jetzt keine Architektin, aber er hat gesagt, da waren viele, viele, viele Säulen, die ganz tief rein musste in Bettung. Der Bettung musste austrocknen und die Säulen waren dann stark da drin in diesen Fundamenten. Darauf wurde dann das ganze Haus gebaut und die Säulen seid ihr alle. Auch wenn ihr jetzt in dem Moment nicht denkt, es passiert sehr viel, aber Gott baut ein ganz, ganz tiefes Werk. Ja, und dieses Austrocknen, dieses Aushärten, dieses tief in der Wurzel sein, das ist vielleicht nicht unangenehm.
Vielleicht unangenehm auch.
Vielleicht unangenehm, ja, genau. Und Thomas hatte, das fällt mir jetzt gerade ein, die Predigt gehabt, den Standpunkt wechseln. Und wenn du als Säule hier in die Gemeinde gebaut wirst, kann es sein, du wirst hier gebaut und du musst vielleicht so viele Standpunkte wechseln, um in diese Säule reinzukommen, hier als Säule aufgebaut zu werden.
Yes. Ja. Halleluja, danke. Danke euch drei. Gott redet, oder? Martin, komm, ja, komm.
In Epheser 3, Vers 18 und 19. Also hier geht es darum, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welche Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die aller Kenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle.
Amen. Yes. Danke, Martin. Super. Merkt ihr, um was es geht? Merkt ihr, Gott stellt sich zu uns und der Teufel attackiert. Wir sehen es vielleicht so und Gott sagt, es ist so. Für uns die wichtigste Frage ist immer, Gott, zeig mir, wie du es siehst. Weil da kommt etwas ganz anderes raus, wie das, was wir sehen. Schon mal erlebt, dass du zornig auf deine Kinder warst und gedacht hast, hätte ich das Balg nur nicht auf die Welt gebracht? Und Gott sieht es ganz anders. Gott hat einen Ewigkeitsplan. Er hat nie dran gezweifelt, an irgendeinem Menschen, der geboren wurde, dass der schlecht ist oder nicht in die Welt gehört. Sondern Gott hat mit jedem Menschen einen Plan. Und so auch mit dir, mit uns, mit der Gemeinde hat Gott einen Plan. Ich merke, dass wir hier in einer Tiefe geschult werden vom Herrn, die alles andere übersteigt. Und es nicht, um uns aufzublasen oder uns stolz zu machen, denn dieses Wort sagt, Wissen bläht auf, Liebe baut auf. Wir dürfen nie ohne Liebe sein. Weil sonst werden wir hochmütig, wir werden überheblich, wir denken, die anderen wissen es nicht so wie wir. Und wir überheben uns über die andere, wir fangen an zu richten. All diese Dinge sind Gott ein Gräuel. Sondern wir wollen in dem Fluss bleiben, den der Heilige Geist für uns hat. Wir bleiben in dem Fluss, den Gott für uns hat. Ist das ein guter Fluss? Ist das ein guter Weg? In Stürmen ruhig zu bleiben, in Angriffen ruhig zu bleiben, zu wissen, egal was ich gerade spüre, egal was gerade der aktuelle Stand in meinem Leben ist. Gott ist größer. Gott ist größer und wir bleiben in diesem Fluss. Halleluja. Ich merke so in den letzten Monaten nochmal, dass Gott will, dass jeder von euch immer mehr zu Christus wird, immer mehr in das Ebenbild des Sohnes verwandelt wird. Und es geht nur durch Wahrheit, Leute. Wir haben unser reales Leben, unsere Stürme in diesem Leben, unsere Kämpfe, unsere Herausforderungen. Aber über alledem sind wir Kinder Gottes. Wir sind auserwählt. Und da gehen wir heute noch ein Stück weit tiefer rein, in der neuen Genfer, Lydia. Römer 5 ab Vers 12. Römer 5 ab Vers 12. Und da schauen wir uns wieder einiges an, was das Wort sagt, was es uns lehrt, was es uns schult. Und hier heißt es, wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen Adam hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle Menschen haben gesündigt. So, das ist der Stand der Welt. Das ist eine Tatsache. Das ist eine Wahrheit. Das ist nicht Fantasy. Es ist auch nicht unumgänglich. Es ist der Stand, der Zustand der Menschheit, die gefallen ist. Vers 13, auch damals, als das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt. Das ist eine bemerkenswerte Aussage. Schon damals als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt. Nämlich durch Satan. Satan fiel auf die Erde, bevor es den Menschen gab. Und er war schon da. Das Böse war schon da, bevor der Mensch geschaffen wurde. Und Gott hat beide auf die Erde. Früher habe ich immer gedacht, oh Mann, Jupiter oder Saturn wäre doch gut, weg mit dem Teil. Ja? Aber ich glaube, Gott hatte ursprünglich einen Plan, diesem Engel, der Gott als böse darstellte, obwohl er gut ist, ein neues Wesen vor die Nase zu setzen und zu sagen, sieh, die zwei, die lieben mich und die werden meine Gebote halten. Hat es geklappt? Leider nicht. Leider haben die beiden versagt, aber Gott ist nicht doof, er weiß alles im Voraus. Okay? Aber wir wissen, die Sünde war schon da. Nur wird sie dort, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Das habe ich euch schon oft erklärt. Wenn kein Gesetz da ist, darfst du morden, darfst du töten, du darfst brandschatzen und was weiß ich, rauben, vergewaltigen. Eigentlich darfst du es nicht, aber wenn kein Gesetz da ist, steht es nicht unter Strafe. Und von Adam bis Mose war die Menschheit ohne Gesetz. Das Gesetz kam erst mit Mose. Mose war der Erste, der das Gesetz empfing. Okay? Aber die Sünde war schon in der Welt, dürft ihr nicht vergessen. 14. Doch das ändert nichts daran, dass der Tod bereits in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschheit herrschte. Seht ihr das? Der Tod ist eine Person, die in Existenz kam in dem Moment, wo Adam sündigte. Der Tod ist eine Person, nicht ein Zustand. Der Tod ist eine Person. Und diese Person kam in Aktion beim Sündenfall. Und danach herrschte er über alle Kinder, also alle natürlich geborenen Menschen von Adam und Eva, erlitten den Tod, weil es in der Erbmasse drin war. Man sagt oft, Kinder sind lieb, aber Kinder sind kleine Erwachsene. Die können ganz schön giftig werden, ne? Die Eltern wissen das. Ja? So, das Zornige, das Bockige, das Böse ist schon irgendwo drin, das Fleischliche ist schon irgendwo im Baby drin, im Kleinkind, obwohl es eigentlich nicht bewusst handeln kann, weil es ja noch nicht den Verstand entwickelt hat. Doch es ändert nichts daran, dass der Tod bereits in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschen herrschte. Selbst wenn sie kein ausdrückliches Gebot Gottes übertraten und somit nicht auf dieselbe Weise sündigten wie Adam. Adam nun steht dem, der kommen sollte, dem Messias, als Gegenbild gegenüber. Adam, Christus. Und ich habe euch schon so oft gesagt, wenn Adam nicht gesündigt hätte und alles Leid nicht in die Welt gekommen wäre, könnten wir nicht Söhne Gottes werden. Denn nur durch den Tod von Christus, alles, was er aufgegeben hat, damit wir es empfangen können, war nur möglich am Kreuz. Als ich dann das verstanden habe, habe ich gedacht, wow, das ist ja der Hammer. Ich besitze ja so viel mehr jetzt in Christus, als was ich gehabt hätte in Adam. Adam ist eine lebendige Seele. Christus ist ein lebendig machender, täglich lebendig machender Geist. Adam war ein Geschöpf wie die Engel. Er wurde nicht Sohn genannt. Alle in Christus sind Söhne geworden. Leute, das ist so viel mehr als das, was wir gehabt hätten, wenn Adam nie gesündigt hat. Wir sind so reich gemacht in Christus, dass es meinen Verstand übersteigt, dass ich merke, da komme ich an eine Begrenzung. Das kann mein Verstand nicht fassen. Aber mein Geist glaubt es, weil ich Gott kenne und weil ich weiß, Gott ist treu. Leute, wenn wir aus der Ewigkeit mal zurückschauen auf diese Zeit hier, wir werden im Himmel zusammensitzen und sagen, wow, sind wir durch Sachen durch. Haben wir es damals noch nicht begriffen. Wenn wir in der Herrlichkeit sind, wenn wir unseren herrlichen Körper haben, wenn wir keine Sünde mehr denken, nichts mehr da ist, was unrein ist, dann werden wir denken, wow, das fällt nicht ins Gewicht, was wir an Traurigkeit und Tränen vergossen haben gegenüber der Herrlichkeit, die jetzt an uns offenbar geworden ist, wenn wir in der Ewigkeit sind, Leute. Früher fand ich diesen Satz sehr anmaßend. Da habe ich oft gedacht, Gott, du hast gut reden, du kennst mein Leben nicht. Doch, der kennt's ganz genau. Ja? Und viele Tränen habe ich in meinem Leben geweint, bin durch viele Prozesse durch vieles, was unheimlich wehgetan hat. Und trotzdem, in allen Dingen muss uns alles zum Besten dienen. Ich habe gemerkt, in den schlimmsten Zeiten meines Lebens, wenn ich drin bin, verstehe ich gar nichts. Das ist wie wenn du im Wirbelsturm umherirrst. Da fliegt alles durcheinander und du denkst, oha, gleich fliege ich auch weg. Aber wenn der Sturm gelegt ist, dann merkst du, wow, da ist ein Ast abgebrochen, der keine Frucht gebracht hat. Hier ist was weg, was Gott weggemacht hat, was keine Frucht gebracht hat. Und dann kommst du in eine Zeit hinein, wo du merkst, oh Mann, ich werde gar nicht mehr so zornig wie früher. Ich bin gar nicht mehr so impulsiv wie früher. Boah, ich muss nicht immer recht haben. Ich kann einfach mal was stehen lassen und lauf weg. Das konnte ich früher nie. Und solche Dinge, was auch immer bei uns so am Wirken ist, was so noch da ist. Und es passiert in diesen Prozessen, die Gott mit uns macht. Ich bin überzeugt, Leute, ich bin absolut davon überzeugt, wir werden im Himmel auf Christen treffen, die hatten ein butterweiches Leben. Ich kenne welche. Die haben ihren Job, die haben ihr Haus, ihr Auto, ihr Boot, ihre Kinder. Ich weiß, vor kurzem auf einer Feier, da saßen Leute mit mir am Tisch und habe ich erzählt, Christen, wie oft ich mit dem Teufel und so, guckten die mich an, wie wenn ich vom anderen Stern bin. Die haben überhaupt nicht verstanden, von was ich rede. Ich habe gemerkt, die haben noch nie in ihrem Leben Kontakt mit dem Teufel gehabt. Der eine hat mich nur angeguckt. Hä? Und der zweite, der hat so Angst gekriegt, der wollte nicht mehr mit mir reden. Da habe ich gedacht, wow, krass, wie kann ein Christ ohne Kontakt mit dem Teufel sein? War Jesus ohne Kontakt mit dem Teufel? Nee, der war immer wieder da, oder? Immer wieder versuchte er es. Aber wer behielt den Sieg? Christus. Und ich zweifle an, was das für Leute sind. Ich will nicht sagen, ich zweifle sogar, ob die wiedergeboren sind. Das maße ich mir nicht an. Aber ich merke, wenn jemand nie Kontakt hat, überhaupt nie mit dem Teufel, dann stimmt doch was nicht. Also wenn ich der Teufel wäre, würde ich die bekämpfen, die größte Gefahr für mich sind. Und würde die anderen, die lauwarm, kalt sind oder eingeschlafen, die würde ich einfach so weitermachen lassen. Ich würde sie sogar am Glauben lassen, dass sie richtig sind, weil sie dann niemals aufstehen. Ja, die sagen, Frieden schaffen ohne Waffen, es gibt nie wieder Krieg. Die würde ich sagen, genau. Und heimlich würde ich meine Armee ready machen. Nein, Krieg gibt's keine mehr. Dann überrenne ich die, ich überrasche sie. Und so ist es oft bei so Leuten. Ich finde das schlimm. Ich sage auch nicht, meine Botschaft ist, hurra, jeden Tag den Teufel da und Kontakt mit ihm, dann ist dein Leben richtig. Nee, das ist das andere Extrem. Dann fallen wir auf der anderen Seite vom Pferd. Wichtig ist, dass wir sitzen bleiben. Ja, der Teufel war auch nicht jeden Tag bei Jesus, genauso ist er bei mir auch nicht jeden Tag. Aber es gibt so Zeiten, da ist es ganz heftig und dann ist es, da gibt es Zeiten, da ist es nicht so. Und er kommt immer dann, wenn ich schwach bin, wenn ich angegriffen bin oder wenn die Finanzen im Keller sind oder ich merke, mein Körper tut weh, dann kommt er immer und attackiert mich. Er kommt nicht, wenn ich hier rausgehe, total erfüllt und gesalbt. Da ist er meistens weg, da kriegt er Angst. Aber er kommt dann, wenn es dir nicht so gut geht. Und dann sagt er mir selber, sollte Gott gesagt haben, du bist richtig, du bist Pastor, lieb dich, was soll das, oh, du spürst doch gerade was ganz. Und dann musst du wissen, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, ich habe einen Stand eingenommen im Geist. Und ich bleibe und ich halte fest dran. Amen. Ich lasse mich nicht umwerfen. Adam nun steht dem Messias als Gegenbild gegenüber. Dabei ist allerdings zu beachten, hör gut zu, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen ist. Seht ihr das, was die Bibel hier sagt? Das, was uns geschenkt wurde in Christus, ist ein so reicher Schatz, das ist wie 100 LKW voll Gold. Und du hast vorher eine Münze verloren. Und du sagst, ach, hätte ich nur noch die eine Münze. Das, was uns in Christus geschenkt ist, ist so viel mehr. Gott hat uns so reich gemacht in Christus, dass das, was wir in Adam verloren haben, überhaupt nicht gegeneinander zu rechnen ist. Das ist vielleicht ein super Luxuswagen, ein Bentley oder ein Rolls-Royce und das andere ist so eine Rostlaube, die fast auseinanderfällt. Wenn du beide sehen würdest, visuell, würdest du sagen, boah, das kann man überhaupt nicht vergleichen, das ist ja... Wenn die zwei einen Unfall hätten und der Richter würde sagen, jeder muss seinen Schaden selber tragen, da wäre der Schaden beim Bentley aber um einiges höher wie an der Rostlaube. Korrekt? Und so musst du das ein bisschen sehen, musst du ein bisschen bildlich denken. Denn wenn die Verfehlung eines Einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wissen wir, Fakt, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als, was steht hier, aufgewogen. Überleg dir das mal. Dass das, was Adam kaputt gemacht hat, wo er versagt hat, ist durch den Gehorsam und die Treue des Christus bis zum Schluss weit mehr als aufgewogen. Haben wir uns das schon mal bewusst gemacht? Weit mehr. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Wir sind die, die es wissen, die es verstehen, die es erleben, dass das, was uns geschenkt ist in Christus, weit mehr ist als das, was die Menschheit durch Adam verloren hat. Korrekt? Leute, ist das nicht der Hammer, was hier steht? Mein Römer, der Römerbrief ist sowieso der Hammer. Was da alles steht, ist unfassbar. Aber dass das heute Morgen ganz tief in dein Herz fällt, so wie Barbara gebetet hat, dass das ganz tief in dein Herz fällt und Frucht bringen kann. Dass durch die Gnade Gottes, durch die Gnade, die in dein Leben gekommen ist, weit mehr aufgewogen ist. Und ich bin überzeugt, wenn Adam nicht gesündigt hätte, dann hätte er noch Millionen von Kindern gehabt. Irgendeiner von denen wäre genauso gefallen wie Adam. Weil die Schwachheit war irgendwo da. Durch das, dass die Sünde immer rumschwirrte. Wir haben vorhin gelesen, die Sünde war schon in der Welt. Die Schlange kroch schon rum. Sie suchte nur, wo sie landen kann, genau. Also war die Gefahr, dass wir irgendwann fallen, die Kinder Adams irgendwann fallen, war sehr groß. Bei mir, wenn ich falle, kann mir nichts passieren, weil Christus bezahlt hat. Keine Sünde dieser Welt kann mich wegbringen von Christus, sei sie noch so schlimm. Und wir wissen, wir haben keinen Freibrief zum Fröhlichsündigen. Aber ich weiß eins, nicht zu niemand kann mich aus der Hand Gottes reißen. Ich gehöre dem Vater, ich bin sein Eigentum. Halleluja. Genau, ich bin sein Eigentum. Ist es nicht gut? Ist es gute Botschaft heute Morgen? Das, was die Gabe Gottes bewirkt, entspricht nicht einfach den Folgen, die die Sünde eines jeden gehabt hat. Das, was die Gabe Gottes, was ist die Gabe Gottes? Christus. Eine Gabe ist ein Geschenk. Christus ist ein Geschenk an die ganze Menschheit. Was ist ein Geschenk? Völlig umsonst, unverdient. Okay? Oh, ich spüre hier die Salbung. Ich hoffe ihr auch. Halleluja. Das, was die Gabe Gottes bewirkt, entspricht nicht einfach den Folgen, die die Sünde eines jeden gehabt hat, des jenes einen gehabt hat. Denn das Urteil Gottes, die Antwort auf eine einzige Verfehlung, führte zur Verdammnis. Wir waren nicht besser als Adam, wir wären nicht besser als Adam. Die Gefahr wäre immer da gewesen. Seine Gnade hingegen, sag mal seine Gnade hingegen. Die Antwort auf zahllose Verfehlungen führt zum Freispruch. Seine Gnade, nicht meine Gnade, nicht deine Gnade, Gott sei Dank. Meine ist kurz, deine auch. Aber Christus, seine Gnade ist unendlich. Seine Gnade hingegen, die Antwort. Schon mal erlebt, dass der Teufel kommt und sagt, jetzt hast du aber die schlimmste aller Sünden gemacht. Gott liebt dich jetzt aber nicht mehr. Jetzt hast du aber die Zehnerkarte voll. Jetzt vielleicht nicht mehr so, weil ihr viel wisst. Aber zu Anfangs. Und du willst Christ sein, wie oft ich das gehört habe. Immer wieder kam der Teufel und du willst Christ sein. In Christ macht sowas nicht. In Christ tut sowas nicht. In Christ sagt sowas nicht. Und ich war damals noch nicht in der Gnade wie heute. Damals gab's die Gnadenbotschaft gar nicht so wie heute, vor 30 Jahren. Da hast du nur Druck gehabt, nur Druck. Du musstest alles richtig machen. Eigentlich war zwischen Gesetz und Gnade kein Unterschied, außer dass du in der Gemeinde saßt, einen Stuhl wärmtest und dich Christ nannst. Aber da war nicht viel mit Botschaft, die frei macht. Da war immer nur Gesetz, Gesetz, Gesetz. Wir haben mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Gott ist gut. Ich bin nicht unter dem Gesetz. Ich war nie unter dem Gesetz. Ich bin in Christus freigemacht zu jedem guten Werk. Wir lesen es hier, oder? Lesen wir es oder nicht? Die Antwort auf eine einzige Verfehlung führte zur Verdammnis. Und viele bleiben jetzt hier stehen und lesen den Satz nicht weiter. Oh Gott, ich bin schon wieder verdammt, ich fühle mich nicht gut. Schlimm, schlimmer Zustand. Seine Gnade hingegen, seht ihr, die Verdammnis hat ein Gewicht, aber die Gnade hat ein viel größeres Gewicht. Wenn die Sünde mächtig wurde, mächtig, nicht klein, wenn die Sünde mächtig wurde, gewaltig, groß, einschüchternd, angstmachend, wird die Gnade viel mächtiger. Leute, wenn das die Menschheit begriffen hätte, oder zuerst die Christenheit, wäre die Welt evangelisiert. Die Leute würden rennen und sagen, wo darf ich mich bekehren? Aber stattdessen hören sie weiterhin Verdammungsbotschaften. Und Gott ist zornig und der Vater sieht alles und Stimmt's? Aber das Evangelium ist eine ganz andere Botschaft. Wie oft habe ich Sachen erlebt, wo Leute, wie soll's denn sein, wenn Leute aus der Welt in die Gemeinde kommen? Wenn hier Leute reinkommen, die in der Welt sind, ein Alkoholiker, ein Drogensüchtiger oder eine Prostituierte oder keine Ahnung, was alles so gibt. Da kannst du noch nicht erwarten, dass die so aussehen, wie uns das gefällt. Oder dass die so riechen, wie wir das toll finden. Oder dass sie sich benehmen, wie wir... Ne? Aber ich weiß eines, wenn sie sich bekehren ins Reich Gottes, wird die Gnade in ihrem Leben mächtig. Und sie werden merken, und sie werden ihr Leben ändern. Stück für Stück, der Weg ist das Ziel. Und dann werden sie so, wie Christus es gefällt. Amen. Ich hatte hier mal eine Diskussion mit dem Bruder. Habe ich gesagt, du, dein Körpergeruch ist schon heftig. Und es war wirklich eine Schweißfahne hier durchs ganze Gebäude. Habe ich gesagt, du, wir haben Deo gekauft, steht im Bad, mach mal. Aber die erste Reaktion war Abwehr. Nee, mach ich nicht, sehe ich gar nicht ein. Wenn es jemand stinkt, ist das selber schuld. Und fing mit mir eine Diskussion an. Ich sag, du, frag dich mal, ob das Liebe ist, wenn andere dich ertragen müssen. Und dann war ein Sinneswandel da. Wenn du nur dich selber siehst, ja. Der Mann Original oder auf der anderen Seite Skunk, mein neues Deo. Ja. Ich weiß nicht, ob das schön ist oder ob man hergehen kann und sagen, okay, das, ne? Wie würdest du dich fühlen, wenn daneben dir jemand sitzt, der wirklich schlimm riecht? Und ich rede nicht vom bisschen Schweiß, sondern richtig heftig. Okay? Sogar das Deo war erschrocken, wo es dran kam, weil das hat es zuvor noch nie erlebt. Kleiner Spaß. Amen. Halleluja. 17. Wenn es durch die Verfehlung eines Einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte. Ist das wahr? War das so? Ja. Wird das wiederum durch einen Einzigen weit mehr als aufgewogen? Ist das nicht der Hammer? Dass in Christus alles bezahlt ist. Sag mal, alles bezahlt. All inclusive. Mich kann nichts mehr aus seiner Hand reißen. Mich kann niemand mehr wegbringen von Jesus, egal was passiert. Und wenn ich Mist baue, weiß ich, Gott hat seinen Weg, mich zu erziehen, dass ich keinen Mist mehr baue. Aber er bezahlt für meinen Mist. Und er hilft mir raus aus der Situation. Schon mal falsche Entscheidung getroffen, seit du wiedergeboren bist. Dann willkommen im Club. Gott hilft dir raus. Vielleicht hast du irgendeinen Vertrag unterschrieben, wo du besser hättest nicht unterschrieben. Vielleicht hast du was gekauft, wo besser gewesen wäre. Du hättest es nicht gekauft. Vielleicht hast du die Freunde in dein Leben geholt, die du besser nicht in dein Leben geholt hättest. Jesus weiß das. Und wir lernen daraus. Wir lernen daraus. Wir merken, er ist treu. Wenn es die Verfehlung eines Einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübe, wird das wiederum durch einen Einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit, das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Leute, das sind Aussagen, das ist der Oberhammer. Triff mal Religiöse, auch aus anderen Religionen. Sie wollen immer ihren Göttern gefallen und sie werden denen nie gefallen, weil die hassen sie. Gott sagt hier in Christus, alles okay. Alles gut. Hätten das religiöse Christen begriffen, würden sie nicht so rumlaufen und so reden, wie sie reden. Sie wären nicht verbittert, sie wären nicht enttäuscht. Weil religiöse Christen wollen immer, oder religiöse Menschen generell, es gibt auch atheistische religiöse Menschen, die wollen immer jemand gefallen und Leistung bringen. Und sie wollen für ihre Leistung gelobt werden. Das ist Religion. Religion ist Leistung. Neulich habe ich mal mit jemand diskutiert und meinte, ich finde es nicht gut, dass du immer Religion so schlecht machst. Doch, ich hasse Religion. Ich hasse Religion, weil die mit Jesus am Kreuz nichts zu tun hat. die Menschen haben aus dem Werk des Kreuzes eine Religion gemacht, die mehr Menschen in die Hölle gebracht hat als die Sünde. Weil sie sind in der Lüge in die Hölle. Sie gedacht haben, ihr Papst hat sie gerettet, ihre Taufe hat sie gerettet. Nein, Christus oder Maria, Mutter Gottes. Ja, nein, Christus ist am Kreuz gestorben, nicht Maria. Durch Jesus Christus werden wir jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit, Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit, können nur die Demütigen annehmen, die Stolzen nicht. Gott gibt den Demütigen Gnade, dem Stolzen widersteht er. Wie werde ich demütig? Indem ich sage nur einen Satz, Christus, ich brauche dich. Das ist der Satz, das ist die Erkenntnis, zu der du kommen musst, Christus, ich brauche dich. Das ist der Moment, wo du dich demütigst und sagst, komm in mein Leben. Ja, das tun wir in der Bekehrung, aber es tun wir auch täglich. Bin oft an dem Punkt, wo ich sage, Jesus, ich kann nicht mehr, hilf mir jetzt. Und er ist da. Er hilft mir. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen. Und dann sagt Paulus, wir dürfen uns in unserer Schwachheit rühmen, auf dass die Kraft Christi reichlich in uns wohne. Amen. Gott ist so viel besser, als was wir denken. Gott ist so viel besser, als wo wir denken, wie gut Gott ist. Unser Verstand wird nie begreifen, wie gut Gott ist. Er hat für jeden Menschen einen Plan. Für die Menschen, vor denen wir uns ekeln, die Menschen, die wir abstoßend finden, für die hat er einen Plan, einen Rettungsplan. Er will denen genau dieselbe Gnade und Liebe schenken wie dir. Wenn wir das ausstrahlen würden, würden die Leute kommen und sagen, hey, was ist denn mit dir los? Irgendwie bist du so eine Frohnatur, irgendwas ist bei dir anders. Und die Tür ist auf, das Evangelium. Ja, weil ich Christus habe. Wie Christus? Bist du etwa Christ? Was glaubst du an den alten Mist? Nee, das ist kein alter Mist, das ist täglich neu. Die Bibel sagt, jeden Morgen ist seine Gnade neu. Ist kein alter Mist. Weißt du, und du bist das lebendige Zeugnis in dieser Welt. Du kannst mit Menschen über Religion diskutieren und meistens gewinnen sie. Aber wenn sie mit dir über dein Zeugnis diskutieren, gewinnst nur einer, das bist du. Weil da können sie dir nicht rauben, dein Zeugnis. Wenn du sagst, Gott hat mich rausgerettet. Er hat mich rausgerissen aus dem Zustand, wo ich drin war. Ich war verloren, jetzt bin ich gerettet. Halleluja. Und das Geschenk, ein Geschenk der Gerechtigkeit, du bist gerecht gemacht. Das sage ich euch so oft. Du bist ein Gerechter, der noch ab und zu sündigt. Komm, lass uns das mal sagen. Ich bin ein Gerechter, der ab und zu sündigt und nicht ein Sünder, der ab und zu gerecht ist. Das ist Religion. Religion sagt dir, 2-3 Mal im Jahr bist du gerecht. An Ostern und Weihnachten darfst du in die Kirche kommen. Der Rest vom Jahr will der Pfarrer dich nicht sehen, weil du bist ein Sünder. Gott sieht dich jeden Tag und er liebt dich. Okay? Und das nimmt den ganzen Druck aus deinem Innersten raus. Aus deinem Denken, dass du weißt, es ist ein Geschenk, was ich empfangen habe. Es ist nicht meine Leistung. Wenn ich dir zum Geburtstag oder zur Hochzeit ein Geschenk schenke und du sagst, oh, das ist aber ganz lieb von dir, Thomas, aber ich möchte dafür dein Auto waschen. Dann sage ich, warum? Ja, ich möchte was dafür geben. Sage ich, hast du das Geschenk nicht verstanden? Ein Geschenk ist umsonst. Ich möchte, dass du das Geschenk jetzt nimmst und dich freust. Nee, das kann ich nicht. Ich bin jemand, der nimmt keine Geschenke an. Ich möchte was dafür tun, da fühle ich mich besser. Wisst ihr, was das ist? STOLZ. In der reinsten Form. Menschen, die nichts annehmen können, sind stolz. Und sowas von stolz. Nicht die, die mit einem teuren Anzug oder mit einem teuren Kleid rumlaufen, sondern die, die demütig sind. Die können sich was schenken lassen. Weißt du, ich habe ja lange Jahre, wenn mich jemand zum Essen eingeladen hat, habe ich ein schlechtes Gewissen, habe wochenlang. Habe ich zu mir gesagt, wir müssen jetzt die auch wieder einladen. Ich will das aus meinem Hinterkopf haben. Irgendwann sagt Gott zu mir nach Jahren, sag mal, was stimmt mit dir nicht, Thomas? Wenn dich jemand zum Essen einlädt, dann weil er dich gern hat, weil er das gerne macht. Du zwingst ihn weder dazu, noch hat er das erwartet. Aber ich habe gemerkt, ich bin so unter Druck und ich habe nicht verstanden, warum. Bis ich gemerkt habe, ich habe das im Hintergrund, der hat mich eingeladen, ich muss jetzt wieder gegen einladen. Leute, das hat mit Nehmen nichts zu tun. Und da hat Gott zu mir gesagt, du bist stolz. Ah, ich habe mich erstmal aufgeregt, ich bin doch nicht stolz. Ich will nur nicht, dass da was in der Luft hängt. Stimmt's? Aber eigentlich habe ich über einen schweren Prozess mit viel Tränen gelernt, alter Vater, bist du stolz. Und die stolzesten Leute sind meistens die aus der Gosse, nicht die aus dem reichen Haus. Du denkst es immer in der Welt, die aus dem reichen Haus kommen, sind stolz. Ich gebe dir ein bestes Beispiel. Geh mal nach Kreuzberg oder in die Bronx und sag zu irgend so einem Gangster, der da ist, du bist der letzte Dreck. Weißt du, was der mit dir macht? Mach nochmal ein Bild, wie dein Gesicht aussieht mit Zähnen. Dass du eine schöne Erinnerung hast. Oder wie dein Körper ohne Blei ist. Du kannst ja mal zum Prinz Charles gehen oder zu irgendeinem König oder zu irgendeinem Schauspieler, Brad Pitt oder irgendeiner und sagst, oh, du bist der letzte Dreck. Der guckt dich an und denkt, kein Problem. Läuft weiter, der macht dir nichts. Weil er denkt, ist überhaupt nicht mein Niveau. Lass den doch quatschen, was will der Depp von mir? Richtig? Aber einer aus der Gosse, du hast meinen Stolz verletzt, du hast meine Familie beleidigt. Jetzt bring ich dich um, Alter. Ja, warum? Weil das die Stolzesten sind. Und ich sag dir auch warum, weil die haben nichts anderes. Die bilden sich, ich habe früher so viel Ärger mit jungen Türken gehabt. In der Berufsschule, in der Schule, überall. Und da haben sie die schlimmsten Sachen über dich gesagt, ne? Aber weh, du hast was über ihre Mutter gesagt. Deine Mutter. Oh, da war aber Kriegserklärung, gell? Da war aber Schluss mit Freundschaft, da war aber Schluss mit irgendwas. Mich haben sie mal in der Berufsschule angerufen, ich soll heute nicht kommen, da stehen 25 Türken warten auf mich. Gott sei Dank bin ich an dem Tag nicht hin, das war gesünder. Und dann, das prägt sich ein. Das prägt sich ein. Und viele Sachen, die man so nicht denkt, deckt Gott auf und zeigt uns, wo wirklich die Wurzel des Problems ist. Ich habe schon so oft in meinem Garten Sträucher weggemacht. Bis so auf 30 Zentimeter, so einen dicken Strauch vom Haus. Keine 14 Tage kommen neue Triebe. Du kannst einen Ast am Baum abschneiden. Dann kommt statt ein dicker Ast, kommen 20 kleine. So ist es manchmal mit Dingen, wo du denkst, ja, das habe ich aufgegeben, das habe ich losgelassen. Das wird manchmal schlimmer wie vorher, weil du nicht die Wurzel raus hast. Du musst die Wurzel des Problems angehen. Du kannst vielleicht merken für dich, ich bin stolz, boah, ich wehr mich immer, lass mir nichts sagen, ich habe immer das letzte Wort. Und du denkst, ja, jetzt ist schon besser, ich habe nicht immer das letzte Wort, jetzt ist gut. Nee, du musst die Wurzel. Wann kam der Stolz in dein Herz? Meistens durch Verletzung. Wo irgendjemand sagt, scheiß Türke, scheiß, was weiß ich, scheiß Russlanddeutsche, irgend sowas. Und dann sagst du, so, ich bin jetzt erst recht stolzer Türke, ich bin jetzt erst recht Russlanddeutscher oder was auch immer. Dick, dünn, groß, blau, wurscht egal. Okay? Und dann hast du eine falsche Entscheidung getroffen. Dann lebt dich jemand von außen, der deine Knöpfe drückt. Knöpfe der Verletzung sind die furchtbarsten in uns. Die hindern uns auch, in das volle Bewusstsein des Christus zu kommen. Und der Teufel kommt immer da und will die Knöpfe bei uns spielen, wo er weiß, da habe ich doch mal was in der Vergangenheit gepflanzt. Wo ist denn das kleine Pflänzchen? Oh, er hat einen Ast geschnitten. Oh, da mache ich noch ein bisschen Dünger. Und da kommt noch mehr. Und Christus ist im Wurzelziehbusiness. Nicht im Äste schneiden. Christus ist im Wurzelziehbusiness. Das siehst du, wie mit allem, wo er umgegangen ist. Petrus in der Nacht. Herr, ich werde sterben für dich. Ehe der Hahn dreimal kräht, hast du mich dreimal verraten. Das Wurzelziehen. Nicht Äste schneiden. Oh, lieber Petrus, da freut sich der Heiland aber. Ich hoffe, du stehst auch wirklich zu mir, gell? So war er so. Nein, er hat nicht ein kleines Ästchen geschnitten, er hat sofort die Wurzel gezogen. Petrus, du bist stolz. Wenn du sagst, du kannst, hast du an mir keinen Anteil. Du musst lernen, dass es heißen muss, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus Jesus, nicht ich, Christus. Das ist wiederum Demut. Amen. Auch wir als Christen dürfen nicht in Programme gehen. Es gibt so viele christliche Seminare, wo du lernst, wer du bist und wo du stehst. Und dann willst du auch so agieren. Das wird nichts. Bleib in der Gnade. Paulus sagt, wenn du wieder selber wurschtelst, fällst du aus der Gnade. Wenn du das Gesetz wieder halten willst, in welcher Form auch immer, wir würden es so nicht nennen. Aber wenn du etwas tun willst, um Gott zu gefallen, fällst du aus der Gnade. Versteht ihr das Prinzip? Du musst sagen, alles ist von Christus und zu Christus geht's zurück. Und dann kannst du auch prüfen, was ich gerade sage. Ist es Christusgemäß? Wie ich gerade reagiere, hätte Jesus so reagiert? Redet Jesus so? Dann merkst du ganz schnell, da ist ja gar, das Eis ist gar nicht mehr dünn, das ist alles geschmolzen. Klugger, 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 klugger. Boah, die Gottesgnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Seht ihr den Unterschied? In der Kraft des neuen Lebens herrschen. Warum sind viele Christen schwach? Weil sie nicht in der Gnade agieren. Amen. Du kannst die Gnade überall in deinem Leben mitnehmen. Du kannst sagen, Herr, ich gehe jetzt mit der Gnade in das Bewerbungsgespräch. Gib mir Gnade. Lass mich das Richtige sagen, das Falsche nicht sagen. Amen. Manchmal gehst du rein und denkst, hey, ich habe mich super vorbereitet, ich habe die Firmengeschichte gelesen und so, und das wird gar nicht gefragt. Wird gefragt, sind Sie Raucher oder Nichtraucher? Sind Sie Trinker oder Nichttrinker? Irgendwas ganz Banales in 100 Fragen, und die wollen vielleicht keine Trinker in der Firma oder keine Leute, die rauchen, keine Leute, die religiös sind, keine Leute, die in irgendeinem Verein sind. Und du verstehst gar nicht, warum fragt er mich das gerade? Geht ihn eigentlich nichts an. Und das war genau die eine Frage, wo dann leider raus aus dem Rennen. Wenn du aber Gottes Weisheit mitnimmst, dann wirst du das Richtige sagen und das Falsche nicht. Amen. Halleluja. Nächster Vers. Wir stellen also fest, stellen wir was fest miteinander heute Morgen. Wir stellen was fest, oder? Genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte. Verdammnis, Leute, ist furchtbar. Es ist die 100-prozentige, vollkommene Trennung von Gott und allem, was gut ist. Die Hölle ist nicht der Ort, wo Menschen primär bestraft werden für ihre Sünden. Die Hölle ist der einzigste Ort im ganzen Universum, wo Gott nicht ist. Du erlebst da nichts mehr Gutes. Alles Gute kommt vom Vater des Lichts, sagt die Bibel, von oben herab. Wo Gott nicht mehr ist, ist nur noch Verdammnis, Ohnmacht, Angst, Einsamkeit. Jesus sagte ständig, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Ein Frost umweht ihr Herz und Angst ist wie Pfähle im Herz drin, wo die Zähne klappern vor lauter Kälte und Angst. Warum? Weil sie den Mächten schutzlos ausgeliefert sind, komplett getrennt sind, wie sie auch, wo Gott nicht mehr ist. Das ist der schlimmste Zustand, wisst ihr das? Und die Menschheit begreift es nicht. Sie denken, die Werbeabteilung, wo sie in der Hölle weiter saufen, weiter ihre drei Buchstaben haben und weiter ihre Kartenspiele machen und Party haben, das ist nur die Werbeabteilung. Nur die Werbeabteilung, wie im Ersten Weltkrieg. Da gingen alle mit Hurra in den Krieg. Musst du mal Bilder anschauen. Auf französischen Zügen stand drauf, wir machen die Deutschen platt. Auf deutschen Zügen stand drauf, wir machen die Franzmänner platt. Und dann an einem Tag 100.000 Mann auf dem Acker zerfetzt von den Granaten. Was glaubst du, wie es da gerochen hat, wenn die verwest sind? In den Wassern, in den Gräben. Keiner, der da rauskam. Da gab es zum ersten Mal Shellshock-Patienten. Hast du das Wort schon mal gehört? Die haben nur noch am ganzen Körper geschüttelt. Die konnten nicht mehr füttern, nicht mehr trinken, nicht essen. Die konnten nichts mehr. Die zitterten am ganzen Körper. Viele sind da ganz schnell gestorben. Die waren so traumatisiert. Nichts mehr mit Hurra. Das war die Werbeabteilung. Wir fahren kurz nach Frankreich, hauen sie her, kommen wir wieder. Und umgekehrt genauso. Das ist immer der Teufel mit der Werbeabteilung. Aber das, was wirklich passiert, ist das Furchtbarste, ist die Hölle. Viele Erste Weltkrieg-Veteranen haben gesagt, wir haben die Hölle gesehen. Und genau so ist es in der Hölle, da ist nichts mehr mit Party, da ist nichts mehr mit Lachen, da ist nichts mehr mit Gut, ist alles weg. Und das ist die absolute, äußerste und krasseste Form der Verdammnis. Versteht ihr? Verdammnis ist nicht, wenn du mit mir einen Streit hast und ich mag dich nicht mehr und dann verdamme ich dich. Oh, du tust mich, ja, da kannst du weiterleben. Die meisten leben hier weiter, in der tiefsten Sünde. Aber dann kommt der Tag, die Bibel nennt es den Tag des Gerichts, wo die Abrechnung kommt. Und hier heißt es, diese Verdammnis, wir wissen ja, wann die Verdammnis in Existenz kam. In dem Moment, als Adam und Eva sündigten. Und Gott sagte, ihr werdet des Todes Tode sterben. Sind sie tot umgefallen? Nein. Die Trennung, die Liebesverbindung zwischen ihnen und dem Vater war durchschnitten. Und dann spürten sie zum ersten Mal Angst. Und bedeckten sich. Sie sahen, dass sie nackt sind. Vorher hatten sie die Herrlichkeit Gottes um sich. Sie war nicht nackt. Die Herrlichkeit war weg. Die Gegenwart war weg. Versteht ihr? Und auf einmal hörten sie Gottes Schritte. So wie es sich vorher gefreut hat, Adam. Und jeden Tag mit Gott durch den Garten liefen und sie sich unterhielten. Auf einmal kam Gott und sie bekamen Angst vor ihm. Verdammnis macht bei dir und bei mir, wenn wir sie zulassen, immer, dass wir Angst bekommen vor Gott. Stimmt's? Wie viel Angst müssen wir noch haben? Keine, aber trotzdem passiert es manchmal. Wisst ihr, und wenn wir frei werden durch so Predigen wie diese, durch die Wahrheit wie diese, werden wir frei von Verdammnis. Der Teufel liebt es, mit Verdammnis zu arbeiten. So funktioniert jede Religion. Nimm aus der Religion die Verdammnis, geht keiner mehr hin. Komm, sei ehrlich. Wer rennt in die Kirche? Die, die unter Verdammnis leiden. Wir kommen hierher, hier ist keine Kirche, hier ist Gemeinschaft. Wir lieben es, Gott zu loben und zu preisen und hier das Wort zu hören, oder? Religion, egal welche, funktioniert nur mit Verdammnis. Egal ob buddhistisch, islamistisch, irgendwie, egal, nenn es wie du willst, hat viele Namen. Immer Verdammnis ist am Arbeiten. Und sie versuchen immer irgendwas zu konstruieren, wie im Turmbau zu Babel. Wir bauen jetzt unseren Turm, der bis in den Himmel reicht und wir zeigen dem Allerhöchsten, wie toll wir sind. Sie wollten was? Nicht Buße tun. Sie wollten nicht umkehren. Sie wollten Gott beweisen, wir schaffen es auch ohne dich. Und Gott zerstörte den Turm und verwirrte ihre Sprache. Und das ist dasselbe bis heute. Das Straßburg, das Parlament, ist ein Nachbau vom Turmbau zu Babel. Vor dem Europaparlament steht ein Stier mit einer Frau drauf. Lest mal Offenbarung, das ist die große Hure. Steht für Europa. Leute, wenn ihr denkt, die wissen nicht, was sie tun, die wissen sehr wohl, was sie tun. Die wissen genau, was sie tun. Sie provozieren und fordern Gott heraus, wie schon immer. Aber auf eine ganz neue Art und Weise. Und sagen, sie sind aufgeklärt, sie sind normale Leute. Wir sind die Spinner und sie sind normal, ist genau andersrum. Okay? Ja, eine einzige Verfehlung allen Menschen, die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Lies, was hier steht. Allen Menschen den Freispruch. Hier steht nicht Christen, allen Menschen den Freispruch. Es kann keiner vor Gott eines Tages stehen und sagen, ja, du hast mir nicht geholfen. Doch, ich habe dir einen Freispruch verschafft, aber du wolltest nicht. Seht ihr, wie krass das Wort ist? Und damit das Leben. Ein einziger Mensch hat so viel mehr erreicht, nämlich Jesus, wie das, was Adam verloren hat. Für uns, nicht für Gott, für uns. Und damit das Leben. Ihr sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Damit ihr ein Leben in der Fülle habt. Fang doch mal an zu danken, anstatt zu klagen. Geh doch mal über. Ich bin in vielen Bereichen, bitte ich nicht mehr. Ich danke einfach nur. Danke. Ich bin übergegangen. Wenn ich noch bitte, habe ich irgendwo noch, ich will niemand zu nahe treten, bitten ist gut, versteht mich richtig. Aber wenn ich weiß, dass Gott gut ist, dann weiß ich, muss gar nicht mehr groß bitten, ich weiß, ich kann ins Danken gehen. Weil ich weiß, er hilft mir. Er ist treu, richtig? Und es ist gut so. Halleluja. Macht's euch Spaß. 19. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sündern wurden, durch den Ungehorsam eines Einzigen werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Deswegen sage ich euch immer, seid Gerechte, die noch ab und zu sündigen. Solange wir über Erde wandeln, werden wir noch missbauen. Aber wir wissen, einer ist größer, nämlich der, der in mir lebt, Christus Jesus. Amen. Und er hilft mir, nicht mehr zu sündigen. Das haben wir uns angeschaut vor ein paar Wochen, oder? Letzten oder vorletzten Sonntag. Liebe Kinder, ich wünschte mir, dass ihr nicht mehr sündigt. Könnt ihr euch erinnern? Aber wenn ihr sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher bei Gott. So wie du dir wünschst, dass wenn deine Kinder missbauen, dass du der Erste bist, der es erfährt und nicht der Letzte. Wenn du der Letzte bist, der es erfährt, musst du dich fragen, wie deine Beziehung zu deinen Kindern ist oder die Beziehung deiner Kinder zu dir. Wenn sie Angst vor dir haben, wirst du der Letzte sein, dem sie erzählen, dass sie Mist gebaut haben, korrekt? Und das ist ein schlechtes Ding, weil so bin ich aufgewachsen. Den letzten, wo ich es erzähle, waren meine Eltern. Dann war es umso schlimmer. Weil nicht nur, dass du das angestellt hast, die Strafe war umso mehr, weil dein Vater noch zorniger war, meine Mutter. Okay. Aber wir werden durch den Gehorsam des einen zu Gerechten. Wir sind zu diesen Gerechten jetzt, heute und hier geworden. Nicht irgendwann, heute, jetzt und hier. Amen. Und wenn du jetzt verstanden hast, dass du die Gerechtigkeit bist in Christus Jesus, wie viel Verdammnis kann noch andocken? Eigentlich keine mehr. Und da kommt Römer 8 ins Spiel. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn du es verstanden hast. Du hast einen Freispruch, der ganzen Menschheit gilt, aber für dich wirksam wurde, weil du dich bekehrt hast. Weil du Jesus eingeladen hast, weil du gesagt hast, Herr, ich brauche dich, ich schaff's nicht. Ist das nicht fantastisch? Leute, das ist besser als ein Sex vom Lotto, glaub es mir. Das Geld hast du irgendwann ausgegeben, das kannst du niemals ausgeben. Das ist jeden Morgen neu. Ein paar Verse haben wir noch, machen wir den Deckel drauf, 2, um genau zu sein. Und das Gesetz, Fragezeichen, und das Gesetz, Fragezeichen, merkt ihr diese Bibelstelle für alle Religiösen. Es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, das Gesetz hat eine Aufgabe, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Nicht, um dich zu schikanieren. Und nicht, dass Religiöse dich schikanieren. Richtig? Dann hast du nämlich so Leute, wie ich auch schon gehabt habe. Lieber Pastor Bauer, anderer Pastor. Wie lange sind die Röcke bei deinen Frauen in deiner Gemeinde? Das habe ich gesagt, weiß ich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, wie lang die Röcke sind. Ja, sind die Knie bedeckt? Habe ich gedacht, Mensch, Kerle, geh mir nicht auf die Nerven, ey. Ich habe andere Sorgen wie so ein Quatsch. Stimmt's? Ich meine, wenn du so einen kurzen Minirock anhast, dass man dein Höschen sieht, würde ich dir schon sagen, also, that's too much. Warum? Weil du deine Brüder hier in der Gemeinde zu nicht guten Gedanken anregst. Willst du ein Stück zur Sünde sein? Nein, dann zieh dich anders an, okay? Aber ich bin überzeugt, dass wenn der Heilige Geist morgens zu dir redet, sagt, nix gut diese, dann wirst du merken, du wirst schmecken, oh, ich hab, okay? Du wirst anfangen, dich anders anzuziehen. Aber wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, wenn Leute aus der Welt kommen, die jeden Tag so rumgelaufen sind, für die ist das normal. Wo sollen die von heute auf morgen merken, außer durch den Heiligen Geist, dass das nicht mehr angebracht ist? Ja, dass du hier nicht die Männer antörnen willst, wie jetzt der Rest deines Lebens in der Disse. Richtig? Halleluja. Also lassen wir es einen Heiligen Geist machen. Oder ein Bierchen zum Frühstück oder zwei oder drei. Und dann kommst du rein mit einer Fahne wie auf dem Fußballplatz. Und dann singst du hier Lobpreis. Und die nebendran denken, oh, ich bin schon ganz high, nur von der Atemluft. Ja? Huh, huh, huh. Ja? Das ist dann nicht so. Aber da braucht man auch nicht viel dazu sagen. Das sagt einem der Verstand, oder? Okay. Das Gesetz kam erst nachträglich hinzu. Die Sünde war schon da. Das Gesetz kam nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, und es ist bis heute, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Leute, wenn das Gesetz nicht da ist, verstehen wir die Gnade nicht. Richtig? Wenn das Gesetz nicht sagt, du darfst niemanden umbringen, du bist ein Mörder und Gott sagt, okay, ich spreche dich frei. Wie willst du diesen Freispruch schätzen lernen, wenn es keine Strafe gibt dafür? Wenn es kein Gesetz gibt? Merkt ihr, was der eigentliche Punkt des Gesetzes ist? Und die Gesetzlichen, die meinen ja immer, sie halten das Gesetz. Das ist ja das Schlimme. Auch bei den Moslems, ganz gesetzlich. Gibt keine Religion, die gesetzlicher ist als der Islam. Sobald du stiehlst, rechte Hand abhacken. Super, keine Gnade. Was sind das? Was? Sie selber haben garantiert noch nie gestohlen. Garantiert nicht. Sie haben auch noch nie Allah herausgefordert. Sie haben jeden Tag fünfmal gebetet. Frag sie mal. Ohne Ausnahme. Jeden Tag. Wenn sie ehrlich werden, würden sie sagen, nee, stimmt leider nicht. Aber für die anderen liebt man das Gesetz. Aufhängen, umbringen, abhacken und so weiter. Versteht ihr? Gesetzliche Leute denken, sie sind gut und die anderen sind schlecht. Da ist schon der Fehler im System. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Ist es nicht gut? Leute, wer das verstanden hat, sagt nicht, oh, hurra, da kann ich fröhlich weiter sündigen, weil das ist das sofort das, was dir die Religiösen vorwerfen. Du lehrst in deiner Gemeinde, dass die Leute machen können, was sie wollen, weil die Gnade da ist. Habe ich mit keinem Wort gesagt und noch niemals gesagt. Richtig? Wenn du verstanden hast, dass ein anderer sein Leben für dich gegeben hat, gehst du doch nicht hin und machst denselben Mist nochmal. Sondern du weißt, ey, den haben sie für an meiner Stelle erschossen. Da kann ich nicht einfach so drüber wegsehen. Kann ich sagen, machen wir fröhlich weiter, egal. Richtig? Wenn du in der Tiefe verstanden hast, ist die Gnade noch unendlich mächtiger geworden. Ich liebe diese Bibelstelle. Und die letzte. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen. So wie die Sünde geherrscht hat. Wenn du nicht zu Christus gehörst, herrscht die Sünde über dir. Du kannst nicht anders wie sündigen. Sünde ist für dich normal. Das Wort Sünde ist für dich nicht mal, dass du es verstehst. Stehlen ist normal, Lügen ist normal, Betrügen ist normal. Alles, was in der Firma an Wert gibt, gehört dir. Wenn man deine Garage fährt, ist alles voll mit Dingen von der Firma. Es sind nur Dauerleihgaben. Ich hatte Kameraden bei der Bundeswehr, wir hatten auch einige Zivilmitarbeiter. Wenn du zu denen nach Hause bist, hast die Garage aufgemacht, war alles olivgrün. Die haben alles geklaut. Öl, Fett, Werkzeug, alles nagelneu, die ganze Garage voll. Sag ich, was ist denn das hier? Ja, das sind Dauerleihgaben, meinte der eine. Das habe ich in der DDR gelernt, das ist Volkseigentum. Gehört alles mir. Unfassbar, was manche Leute, die finden das auch noch toll. Die gefallen sich in der Sünde. Diebstahl ist Diebstahl. Da gibt's nichts dazwischen. Ist einfach so. Selbst wenn du nur Kopien im Firmenkopierer machst, ohne zu fragen, ist es Diebstahl. Und wenn es nur 5 Cent sind oder 1 Cent, ist es egal. Und wenn du fragst und die Chefin sagt oder der Chef, ja, mach, kein Ding. Ach, wie erleichternd ist das, oder? Viel besser wie, weil immer wenn dann die Chefin danach mal komisch guckt und du stehst im Kopierraum wieder, niemand weiß es, und die guckt ums Eck und du denkst, man guckt denn die? Und die ist vielleicht in den Gedanken, was koche ich heute? Und denkt sich, was rattert denn da im Kopierraum? Ach, da macht jemand Kopien. Was mache ich heute? Nudeln oder Kartoffeln? Versteht ihr? Dein schlechtes Gewissen. Kennst du Leute, wenn du mit denen früher gefahren bist, ein Polizeiauto kam, haben die Angst gekriegt. Ich war in Washington, habe ich einen amerikanischen Freund dabei gehabt, der war im Gefängnis, war aber bekehrt dann. Da stand man vom Weißen Haus. Boah, ich fand das so cool. Boah, ich stehe wirklich hier, kannte das nur aus dem Fernsehen, von Bildern. Ich stehe vom echten Weißen Haus. Krass. Überall Polizei. Muss ja auch sein. Und er stand da und fing an, Schweißausbruch, zittern. Sei, was denn los? Können wir bitte weitergehen? Sei, ich bin da jetzt nicht 10.000 Kilometer geflogen und hierher gefahren, dass ich hier 5 Minuten stehe und dann, ich sei, ich will das genießen. Oh, ich muss zurück zum Auto. Sei, was denn los? Oh, die vielen Bullen hier, die machen mich ganz verrückt. Sei, was hast du denn? Ja, anders mal. Später hat er mir dann erzählt, das ist da traumatisiert. Ja, verstehe ich irgendwo und ich verstehe es auch nicht. Dann ist er nicht frei, darf er frei werden. Aber ich stand da frei. Mich haben die weder nervös gemacht, die haben mich beruhigt. Ich dachte, wenn jetzt irgendeiner kommt, was vorhat hier, die stehen hier alle rum, vielleicht lässt er davon ab und ich kann das Weise ausgenießen, solange es noch da steht. Oder? Oh, Halleluja. Denn genauso wie die Sünde geherrscht hat und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen. Die Gnade soll herrschen. Merkt ihr, was in unserem Leben passieren soll, was das sein soll? Die Gnade soll herrschen. Du nimmst Gnade vom Vater und gibst Gnade weiter den anderen. Was für ein schöner Fluss. Was für ein ruhiges, entspanntes Leben, wenn man das wirklich lebt. Sagt, okay, ich beharre nicht auf mein Recht, Vater, ich geb's dir ab, komm. Hey, das ist in der Ehe das Beste, was du haben kannst. Mit deinen Kindern das Beste, was du haben kannst. Du musst nicht den Chef raushängen oder die Chefin, sondern du sagst, hey, Gnade. Amen. Und da braucht ihr Weisheit dazu. Wenn du diejenige, die kopiert, erwischt, dann musst du streng sein, weil es ist Diebstahl. Du kannst nicht sagen, hey, da ist Gnade drüber, die 5 Cent tun mir nicht weh. Nein, dann lehrst du sie ein falsches Beispiel. Du musst sagen, hey, hör mal zu, das geht so nicht. Wenn du kopieren willst, hast du mich zu fragen. Und wenn nicht, dann ist es Diebstahl. Hast du das verstanden? Und wenn du merkst, die ist uneinsichtig, gibt es eine Abmahnung. Und wenn es nur für 5 Cent ist. Weil wenn du sie nicht erziehst, erziehen sie dich. Weil dann sagen sie den anderen, ja, da irgendjemand hat mich erwischt beim Kopieren. Ja, kannst du ruhig machen, die Alte, die sagt nichts. Ist der egal, 5 Cent. Nee, das ist nicht gut. Die anderen müssen lernen und sagen, ach ja, klar, ich muss fragen, dann darf ich kopieren. Dann ist alles okay. Okay? Und die müssen auch akzeptieren, wenn du sagst, nein, das ist nicht okay, ich will das nicht. Dann müssen sie woanders kopieren. Das ist einfach Weisheit, versteht ihr? Dass du dann die Tat vergibst, das ist wieder Gnade. Aber du musst klar bleiben. Verstanden soweit? Okay, super. Indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft. Die Gnade, wenn sie herrscht, verschafft Zugang zu Gottes Gerechtigkeit und zum ewigen Leben führt sie durch Christus Jesus, unseren Herrn. Ist das nicht toll? Ist es nicht cool, in der Gnade zu leben? Die Gnade als Maßstab zu haben? Im Frieden zu sein? Zu wissen, mir geht es wohl? Mir geht es viel besser, als wir es in Adam gegangen wären? Mir geht es in Christus gut? Ich habe die volle Gnade in meinem Leben? Ich habe den Zugang zu allem Guten? Ich bin reich beschenkt. Reich beschenkt. Stehe in dieser Gnade und mir geht es wohl. Vater, ich danke dir für die Predigt heute. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich danke dir für jeden, der zuhört. Vater, ich bete, dass deine Gnade in unserem Leben so aktiv wird wie nie zuvor. Dass wir erkennen, wer wir sind. Dass du herrschst in unserem Leben, dass ein Austausch stattfindet. Und dass die Gnade alles übernimmt. Vater, ich danke dir für die Gnade in Christus Jesus. Danke, dass er alles erfüllt hat, was du forderst. und dass ich in dieser Gnade stehen darf und sagen kann, ich bin in Christus Jesus. In seiner Gnade, in seiner Vergebung, in seiner Liebe kann ich alles, weil seine Gnade mich mächtig macht, mich stark macht. Danke, dass es die Gnade gibt. Danke, dass du zur Ruhe gebracht bist, Vater. Alle Forderungen sind erfüllt in Christus Jesus. Danke, dass ich nicht unter dem Gesetz bin, nicht unter Druck. Danke, dass Verdammnis keine Macht mehr in meinem Leben hat. Weder von Menschen, noch von Religion, noch von irgendeinem Umstand. Sondern, dass ich den Freispruch habe, alle Zeit in Christus Jesus. Und danke, dass du mich auch erziehst, da wo ich falsch bin. Danke, dass du Wurzeln ziehst, auch wenn es weh tut. Danke, dass du Dinge absterben lässt, die keine Frucht bringen. Danke, Jesus, für das Werk ganz tief in jedem Einzelnen.